vom Sohn eines Friseurs, betrügerischen Whisky-Villains und einem Royal Varant über Eck. In der 20. Folge von The Wefried Ramcast bleiben wir in der Nachbarschaft von Aberlour und Dalyun und besuchen die Nokandu-Brennerei. Hallo, moin und herzlich willkommen zur mittlerweile schon 20. Folge von The Wefried Ramcast, meinem Story-Driven Whisky-Podcast. Wie in der letzten Folge schon angekündigt, widmen wir uns heute der Brennerei Nokandu. Diese Brennerei war mir, wie vielleicht vielen von euch auch, bis vor einiger Zeit noch ziemlich unbekannt. Dann habe ich mir aber mal in einer meiner vielen Flaschenteilungsgruppen, das war übrigens eine von einem geneigten Hörer, mal einfach eine bestellt, weil ich die mal probieren wollte und war sehr begeistert von dem, was ich da als Sample zugeschickt bekommen habe. Und weil nicht nur der Whisky richtig gut ist, sondern weil man auch über die Brennerei und alles, was so außenrum passiert ist, ziemlich viel interessante Geschichten erzählen kann, dachte ich mir, stelle ich euch die heute einfach mal vor. Aber wie immer, ihr kennt die Prozedur ja schon mittlerweile. Bevor wir mit den historischen Hintergründen anfangen und uns den Stories widmen, brauchen wir erstmal einen Begleitdram. Und hier würde ich euch empfehlen, dass ihr das doch einfach mal so macht wie ich und nicht wie sonst mit einem 10- oder einem 12-Jährigen startet, sondern mit dem 18-Jährigen. Das Coole an der Nokandu-Brennerei ist nämlich, dass man hier zu einem echt vernünftigen und fairen Preis einen ziemlich guten und alten Whisky kaufen kann. Nur mal so für alle von euch, die vielleicht die Whisky-Flaschenpreise nicht auswendig können. Für einen 18-jährigen Single Malt Scotch Whisky bezahlt man gut und gerne 100 Euro oder mehr. Und je nachdem, wenn es um die Brennerei dann auch noch einen ordentlichen Hype gibt, also sagen wir mal Laphroaig, Artbeg oder Macallan, dann ist man bei einem 18-jährigen auch schnell mal bei 200 oder 300 Euro. Der Nokandu 18 kostet sage und schreibe 50 Euro. Hier und da auch mal 55, aber ist weit entfernt von allen anderen Preisen, denen man sonst so auf dem Markt begegnet. Und wer noch ein kleines bisschen weitergehen will und vielleicht auch mal die 20er-Marke knacken möchte, der muss auch gar nicht so tief in die Tasche greifen, denn der 21-Jährige von Nokandu, der ist bei 70 Euro. Und das ist für das Alter dann wirklich eigentlich schon fast geschenkt. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass der Whisky irgendwie nicht schmeckt oder billig Whisky ist, sondern der ist richtig, richtig gut. Ein sehr, sehr guter, sehr trinkbarer, fruchtiger und in dem Alter natürlich auch schon echt gut gereifter, toller Whisky. Natürlich, das muss man so ein bisschen vorwegnehmen, das sind jetzt keine total würzigen, wuchtigen Bretter, die man da kauft, sondern das sind relativ zurückhaltende und weiche Whiskys. Aber wenn man ihnen die Zeit gibt und sich mit denen beschäftigt, dann sind das richtig komplexe, fantastische Whiskys. Tropische Früchte, jede Menge tropische Früchte von Zitronen, Ananas, Mangos, Maracujas. Das alles ist in diesen Whiskys drin. Und dann natürlich kommen schon Eichennoten mit dem 18er. Beim 21er ist es noch mehr. Da hast du dann noch die Kaffeebohnen, das, was man von den alten Fässern her dann kennt. Latte Macchiato, Espresso, dunkle Schokolade, Zucker, bisschen Würze vom Fass kommt dann beim 21er auch mit. Also das sind richtig, richtig schöne, tropisch fruchtige Whiskys, die man hier kriegt. Und wirklich auch gut gereift zu einem unglaublichen Preis, wie ich finde. Gut, der Whisky steht bereit. Widmen wir uns also der Geschichte der Brennerei. Übrigens das nur nochmal so am Rande. Hier gibt es nicht wie bei den anderen Brennereien irgendwie Schwierigkeiten mit der Aussprache. Ich habe es hier und da mal ein bisschen komisch gehört, dass Leute das aussprechen wie No can do, so nach dem Motto, darfst du nicht, lustig, klingt so. Ist aber eigentlich Quatsch, weil die Brennerei überhaupt gar nicht so ausgesprochen wird, sondern die wird ganz einfach Nokandu ausgesprochen. Also hier relativ wenig Missverständnisse. Da hatten wir also Brennereien, wo das deutlich schwieriger war herauszufinden, wie man die richtig ausspricht. Also Nokandu wirkt auch hier relativ unprätentiös und ist einfach zugänglich, nicht nur preislich, sondern auch in der Aussprache. Wir begeben uns also in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und besuchen einen Herrn mit dem Namen John Tytler Thompson. Der ist der Sohn eines Friseurs aus Elgin und er arbeitet als Sekretär für die Bahn und später für die Milton Duff Brennerei. Und dieser kleine Stichpunkt, finde ich, ist schon echt ziemlich spannend, weil er die ganzen letzten Folgen, die wir so hatten, eigentlich perfekt zusammenfasst. Also wir haben die Bahn, die für diese Region und die Entwicklung der Brennereien so wichtig war, und dann eben eine dieser Brennereien, die für die Region und den Aufschwung total wichtig waren und die ja dann auch dazu beigetragen haben, ne, durch die ganzen Entwicklungen, was wir in den letzten Folgen auch hatten, dass die Speyside heute so bekannt ist und für ihren fruchtigen, süßen Whisky so bekannt und beliebt ist. Und so, wie es uns wahrscheinlich auch gehen würde, findet auch John Tytler Thompson an seinem Geschäftsfeld ziemlich viel Gefallen. Beruflich mit Whisky zu tun haben, was gibt's Besseres? Und genau das denkt sich der John auch. Und er denkt sich vor allem, Mensch, ich will nicht nur Sekretär sein, sondern ich will selber ein eigenes Geschäft haben. Also besucht er Abendkurse in Buchhaltung und versucht sich dort weiterzubilden und fortzubilden. Und als er endlich alle Prüfungen bestanden hat, eröffnet er seinen eigenen Spirituosenladen in der High Street von Elgin, also auf der Hauptstraße, auf der wichtigsten Straße der Stadt. Dieses Geschäft läuft richtig gut und deshalb macht der John den zweiten Schritt. Denn, sind wir mal ehrlich, ein gut laufendes Geschäft, in dem man Whisky verkauft, das ist zwar schon ziemlich cool, aber eigentlich, wenn man schon in dem Bereich dann unterwegs ist, eigentlich willst du deine eigene Brennerei. Und genau das denkt sich John Tytler Thompson auch. Und genau deswegen macht er den nächsten Schritt und gründet eine Brennerei in der Nähe der Gemeinde Knockhundo. Und da kommt dann auch der Name her. Und hier schließt sich dann auch der Kreis zur letzten Folge, die ich hier extra eingeschoben habe, um euch die Figur, die Person von Charles Doig vorzustellen, der ja in der Dalyun-Brennerei das erste Mal seine Doig-Pagode eingebaut hat, dieses ganz besondere Dach, das dann alle Brennereien auf einmal haben wollten, weil es so eine große Revolution im Herstellungsprozess des Whiskys war. Und dann hatte ich aber auch gesagt, dass er nicht immer nur diese Dächer nur gebaut hat, diese Pagode, diese Kuppel, sondern dass er irgendwann auch dazu übergegangen ist, weil er so ein Genie war, ganze Brennereien zu bauen. Und genau so eine Brennerei war die Knockhundo-Brennerei, die im Jahre 1889 komplett nach den Plänen von Charles Doig aufgebaut wurde. Und damals wie heute bezahlt man den Bau von so einer Brennerei und auch den Betrieb nicht aus der Kaffeekasse, sondern mit Hilfe einer Bank. Und das war zu der Zeit auch kein großes Problem, denn zum wiederholten Male weise ich darauf hin, dass es einen riesengroßen Boom in dieser Zeit, in dieser Region gab und dort ganz, ganz viele Brennereien entstanden sind, die super funktioniert haben. Und wenn man dann in dieser Zeit, in dieser Region zur Bank gegangen ist und hat gesagt, guckt mal, ich kenne mich schon aus mit der Herstellung von Whisky, ich habe in der Brennerei schon gearbeitet und ich weiß, wie es funktioniert und ich möchte jetzt meine eigene Brennerei bauen, dann hat man auch von der Bank das Geld bekommen, weil die natürlich gewusst haben, dass das gerade super gut funktioniert und dass sie nach wenigen Jahren oder nach einigen Jahren ihr Geld wieder zurückkriegen. Und genauso hat das auch bei Knockhundo funktioniert und genau deswegen konnte unser John Thompson auch seine Knockhundo-Brennerei bauen. Einer der Hauptgründe, dass sich die Banken zu der Zeit ziemlich sicher waren, dass sie ihr Geld zurückkriegen und noch viel mehr, dass sie sich mit Whisky dumm und dusselig verdienen können, war weniger die Infrastruktur, die es dort gab und das, was ich alles schon in den letzten Folgen erzählt habe, sondern vielmehr auch die Pattison-Brüder. Wer oder was waren die Pattison-Brüder? So wie ich euch letzte Folge mit Charles Doig, einen der Helden, der Whisky Heroes aller Zeiten sozusagen, vorgestellt habe, einen der bedeutendsten Männer in der Whisky-Geschichte, so stelle ich euch heute mal die Pattison-Brüder vor, die, sagen wir mal, auf eine andere Art und Weise in die Geschichte der Whisky-Welt eingegangen sind. Ihr erinnert euch sicher an die Folge 9 meines Podcasts, in der wir uns die Entstehung des Blending-Geschäfts ein bisschen näher angeschaut haben und wie hier die Whisky-Industrie nachhaltig verändert und revolutioniert wurde. Zu dieser Zeit sind Firmen entstanden, die wir heute noch kennen, die heute noch mit Whisky in Verbindung gebracht werden, wie John Walker & Sons, John Devor & Sons und James Buchanan. Und dann gab es da noch ein anderes Unternehmen, das riesengroß und so erfolgreich war wie kein anderes Unternehmen zu seiner Zeit. Und das war Pattison Limited. Aber die kennt heute keiner mehr. Warum eigentlich? Walter Pattison war Milchgroßhändler in Edinburgh und 1882 stiegen seine Söhne Robert und auch wieder Walter mit ein und haben die Führung übernommen. Weil man aber mit Milch, auch als Großhändler, nur bedingt viel Geld verdienen kann oder nur sehr, sehr viel Geld verdienen kann, aber man mit Whisky zu dieser Zeit und dem Boom noch viel, viel mehr Geld verdienen könnte, haben sie ihr Geschäft relativ zügig verlagert von Milch zu Whisky. Und das haben sie eigentlich genauso gemacht, wie wir das von den vorhergehenden Folgen schon kennen. Nämlich, sie haben Whiskys gekauft und haben einen eigenen Blend kreiert. Beziehungsweise richtigerweise ist nicht einen Blend kreiert, sondern zwei. Den Morning Dew und den Royal Gordon. Weil zu der Zeit das Blending-Geschäft und Blended Whisky schon relativ etabliert waren und der Markt schon relativ gesättigt war, mussten sie sich was einfallen lassen, um ihren neuen Blend jetzt auch am Markt zu platzieren und unterzubringen und zuzusehen, dass ihr Blend auch wirklich gekauft wird. Und das kennen wir heute natürlich auch, wenn man mit einem Produkt an den Markt geht, der eigentlich schon ziemlich gesättigt ist, dann bleibt einem nur eine einzige Möglichkeit, dort irgendwie Fuß zu fassen, nämlich unglaublich viel Menge in den Markt bringen und unglaublich viel Werbung zu machen. Eine kleine Anekdote an der Stelle passt vielleicht ganz gut. Ich weiß noch, als damals das mit dem Craft Beer losging und Beck's dann irgendwann auch darin eingestiegen ist, da sind wir irgendwann aus dem Urlaub gekommen und haben auf unser Gepäck gewartet am Flughafen und dann sind auf dem Gepäckband, ich weiß gar nicht mehr, 2, 3 Kisten Bier mit Beck's Craft Beer und irgendwie Eis dazwischen auf dem Gepäckband rumgefahren. Und das war an einem großen Flughafen mit, weiß ich nicht, 10 Gepäckbändern hintereinander und überall sind diese Beck's Craft Beer Kisten rumgefahren, mitten im Sommer. Ein unglaublich riesiger Werbeaufwand. Unglaublich viel Geld muss das gekostet haben, aber dann waren die einfach da. Und wenn man sich dann auch mal umgeguckt hat in den Läden, wo man sonst so Bier gekauft hat, auf einmal war alles voll mit diesem Beck's Craft Beer und man ist überhaupt gar nicht mehr dran vorbeigekommen sozusagen. Und das ist der Trick, den man verfolgt, in Anführungsstrichen, oder die Taktik, die man verfolgt, wenn man so ein bisschen late to the party ist und da aber trotzdem noch was von abhaben will, dann macht man das genauso. Und unsere Pattison-Brüder haben genau das gewusst und haben genau das gemacht. Haben 1887, also 2 Jahre, nachdem sie ins Milchgeschäft ihres Vaters eingestiegen sind, ihre Blended Whiskys rausgebracht und haben sage und schreibe 20.000 Pfund in Werbung pro Jahr investiert. Und im Jahr darauf haben sie sogar 60.000 Pfund in Werbung investiert. Und nur um das mal so ein bisschen in Relation zu setzen, weil 60.000 Pfund klingt natürlich für uns heute nicht viel Geld, aber ich habe mal rausgesucht, was zu der Zeit ungefähr ein Brot gekostet hat. Und das war relativ schwierig rauszufinden, weil damals gab es noch Schilling, die dann zu einem Penny werden. Aber so ungefähr über den Daumen gepeilt hat man damals für ein Brot 0,6 Pennies bezahlt. Und wenn ihr dann mal überlegt, dass die 20 bzw. 60.000 Pfund im Jahr für Werbung ausgegeben haben, dann habt ihr ein Gefühl dafür, wie viel Geld das war. Das war sehr viel Geld. Und einer ihrer bekanntesten und durchgeknalltesten Coups, könnte man schon fast sagen, war, dass sie 500 Papageien eingekauft haben und haben sie trainieren lassen, dass sie sagen, kauft Pattison Whisky. Und dann haben sie diese trainierten Papageien an ihre Kunden geschickt. Und dann haben die quasi bunte, tropische Papageien bekommen, die ganze Zeit gesagt haben, kauft Pattison Whisky. Da muss man, glaube ich, nicht mehr dazu sagen an der Stelle, glaube ich. Darüber hinaus waren die Pattison-Brüder dafür bekannt, dass sie palastähnliche Büros hatten und überall, wo sie hingegangen sind, werbewirksame Auftritte hatten. Also die haben sich dann, wenn sie irgendwohin in eine Stadt fahren wollten, extra einen Sonderzug, einen privaten Sonderzug gemietet und haben den dort quasi aufs Gleis setzen lassen, dass alle anderen Züge, die dort fahren wollten, warten mussten und sind dann zu ihrem Zug, den sie extra sich dorthin haben stellen lassen, auch noch zu spät gekommen, dass alle anderen, die das Gleis benutzen wollten, die mit dem Zug dort langfahren wollten, noch länger warten mussten. Also solche Typen waren das. Aber irgendwie scheint es funktioniert zu haben, denn sie haben unglaublich viel Geld gemacht. Und sie sind an die Börse gegangen und haben alleine im Jahr 1896 einen Umsatz von 400.000 Pfund eingefahren. Ich gebe nochmal zu bedenken, Brot hat 0,6 Pennies gekostet und 100 Pennies sind ein Pfund. Und wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt und auch mal nachrechnet und sich so überlegt, dann denkt man sich, so viel Geld in so kurzer Zeit, das kann doch irgendwie nicht mit rechten Dingen zugehen. Und genau so war das. Denn im Hintergrund haben die ganz schön viel gefaked und ganz schön viel betrogen. Die Pattinson-Brüder hatten, wie man das so kennt, natürlich einige Gebäude, Firmengebäude in Besitz. Und wenn es natürlich darum geht, den Wert eines Unternehmens zu schätzen, dann gehört natürlich auch dazu, dass die Firmengebäude mit geschätzt werden und als Wert mit angegeben werden. Und da haben sie die immer höher bewertet, als sie eigentlich waren. Um einfach noch reicher zu wirken natürlich und noch wohlhabender. Und dass ihr Unternehmen natürlich deutlich wertvoller wirkt, als es wirklich ist. Außerdem haben sie selber ihre eigenen Aktien viel teurer gekauft, als sie eigentlich wert waren, um natürlich den Wert der Aktien zu erhöhen und damit reicher zu wirken, wertvoller zu wirken, als sie überhaupt eigentlich waren. Aber wie gesagt, das hat eine ganze Weile ziemlich gut funktioniert und die haben Geld gemacht ohne Ende und die Banken fanden das super und haben denen immer noch mehr Geld gegeben und die konnten richtig was anstellen, richtig was losmachen und haben sich bei Glenfarclas eingekauft, haben sich bei Oban eingekauft, haben Oldmore Glenlivet Distilleries gekauft und so weiter und so fort. Und irgendwann sind sie dann sogar ins Brauereigeschäft eingestiegen und haben die Dudlingston Brauerei in Edinburgh gekauft. Also das waren dann so die nächsten Schritte, das hatten wir ja auch bei den Blended-Unternehmen oder bei der Blending-Folge schon, dass du natürlich irgendwann, wenn du ein sehr gut gehendes Blending-Geschäft hast, irgendwann auch die Brennereien kaufst, um sicherzustellen, dass immer genug Whisky für deine Blends da ist und der die Nachfrage sozusagen nach deinem Blended-Whisky immer gedeckt ist und du da keine Schwierigkeiten kriegst. Und genau das haben die hier natürlich auch gemacht. Im Dezember 1898 ist allerdings alles aufgeflogen und die Firma ist binnen weniger Tage bankrott gegangen. Also das hat nicht mal, weiß ich nicht, Wochen oder Monate gedauert, weil eben dann doch ziemlich schnell aufgefallen ist, dass das alles ein ziemlich großer Haufen heiße Luft war. Und diesen großen Haufen heiße Luft, den konnte man dann auch ziemlich schnell beziffern. Man hat nämlich bei der Liquidierung herausgefunden, dass 500.000 Pfund schlichtweg überhaupt nicht vorhanden war, die sie sich sozusagen ausgedacht haben, irgendwo hingeschrieben haben, nur damit sie auf dem Papier an der Börse wichtiger, wertvoller, größer erscheinen, als sie eigentlich waren. Kurz darauf sind die beiden Brüder dann natürlich auch noch vor Gericht gelandet, wurden verurteilt, alles, was sie da gemacht haben, natürlich hochgradig illegal, Betrug und sind im Gefängnis gelandet. Und an der Stelle könnte man denken, ist die Geschichte vorüber sozusagen, aber ist sie nicht so richtig. Denn den Schaden, den die damit angerichtet haben, der war viel, viel größer als das Geld, sondern was viel schlimmer war, war der Schaden im Vertrauen, was sie damit eingerissen, kaputt gemacht haben. Denn ich habe das ja vorhin schon mal kurz angedeutet, um so eine Brennerei zu bauen, brauchte man damals wie heute jede Menge Geld. Und das hatten nicht alle so viel, weil nicht alle irgendwie einen Vater hatten, der ein Milchimperium aufgebaut hat, sondern viele der Brennereien, die aufgebaut wurden und die unterhalten wurden, waren natürlich an Bankdarlehen gebunden. Und jetzt haben die Banken festgestellt, was für ein Spiel sozusagen mit ihren Darlehen hier und da veranstaltet wird und haben, so schnell es geht, sämtliche Investitionen aus den Whiskybrennereien im Umkreis zurückgezogen. Und das hat dazu geführt, dass 9 Brennereien innerhalb kürzester Zeit nach der Verurteilung der beiden Brüder schließen mussten. Darunter war die Brennerei Glen Elgin und eben auch Nokandu. Und bei Nokandu ist es noch schlimmer, denn Nokandu ist zu der Zeit nicht ein ganzes Jahr gelaufen. 10 Monate nachdem die Brennerei eröffnet wurde, in Betrieb gegangen ist, wurde sie geschlossen, weil die Bank das Geld sofort aus dieser Brennerei rausgeholt hat, vor lauter Angst, dass es dort auch wieder nur so eine Bubble ist, so eine Blase, und ihr Geld verloren geht, und haben das Geld da rausgenommen und Nokandu konnte die Türen wieder schließen. Und es geht ja sogar noch weiter, denn nicht nur die Brennereien hatten damit ein riesiges Problem, sondern auch an den Brennereien hängen dann ja Lieferanten, Verkäufer, alle möglichen Leute, die ein Geschäft mit diesen Brennereien und dem Whisky betreiben. All diese wurden mit in diese große, Depression ist zu viel gesagt, aber wurden mit da hineingezogen. Und es war ein Riesenproblem und es hat der Whisky-Industrie einen derartigen Schaden zugefügt, dass es ganze 50 Jahre gebraucht hat, bis irgendjemand wieder sich getraut hat, eine Whisky-Brennerei in Schottland zu gründen, neu zu bauen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und deswegen sind die Paterson-Brüder auch in die Geschichte des Whiskys, des schottischen Whiskys, eingegangen, aber nicht ganz so positiv konnotiert wie Charles Doig. Aber ich würde behaupten, mindestens genauso einflussreich. Also, wir befinden uns jetzt im Jahre 1900 und Nokandu hat nach gerade mal 10 Monaten Betrieb seine Türen schon wieder schließen müssen. Und jetzt steht die brandneue, niegelnagelneue Brennerei so da und wartet und wartet. Und es dauert 4 Jahre, bis sich ein nächster Besitzer sozusagen der Brennerei annimmt. Und es ist natürlich mal wieder ein großes Blending-Unternehmen. Diesmal ist es W&A Gilbey. Die Brüder Walter und Alfred Gilbey haben nämlich 1857, also gute 50 Jahre früher, einen Wein- und Spirituosenhandel gegründet in der Oxford Street in London, also wirklich am besten Platz, besser geht's fast gar nicht, und sind eigentlich auf Wein aus Südafrika spezialisiert, aber das machen sie so gut, dass sie ordentlich Geld damit verdient haben und irgendwann dann auch angefangen haben, in Spirituosen zu investieren oder mit Spirituosen zu handeln. Und dann, wie gesagt, es ist immer wieder die gleiche Geschichte. Irgendwann, dann kaufst du dir Whisky, dann landest du im Blending und das funktioniert total gut und sie werden immer größer und sie kaufen Brennereien. Das haben wir jetzt schon des Öfteren gehört. Und genauso ist es bei W&A Gilbey auch gelaufen. Und dann an einem gewissen Punkt, dann entscheidet man sich immer, okay, wie vergrößern wir noch unser Imperium? Und wir haben es gerade bei den Paterson-Brüdern gehört, die sind dann noch zusätzlich ins Brauereigeschäft eingestiegen, haben sich also eine Brauerei gekauft. Und W&A Gilbey, die haben ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen und sind noch ins Gin-Geschäft eingestiegen und haben, das wird euch sicherlich auch was sagen, den London Dry Gin erfunden, gegründet. Die hatten dann also feinste Weine, beste Blends und auch noch den London Dry Gin. Denen ging es also richtig gut, was dazu geführt hat, dass sie dann Warehouses in Dublin, Edinburgh noch gebaut haben, also auch wieder richtig groß geworden und irgendwann dann auch dazu übergegangen sind, sich Brennereien zu kaufen. Glen's Bay, Strathmill und eben Nokandu im Jahr 1904. Und was fehlt jetzt noch, dass wir die Geschichte des Blended Whisky nochmal hier im Kleinen am Beispiel erzählt haben. Genau, es fehlt noch die Zugabe, das Hinzufügen von Grain Whisky. Und genau das haben sie ein Jahr später, ab 1905, gemacht. Haben also Grain Whisky ihren Blends hinzugefügt, um eine Basis zu haben, um noch mehr Blended Whisky herzustellen und zu verkaufen. Aber was haben wir von Qui-Gon Jinn gelernt? Es gibt immer einen noch größeren Fisch. Und dieser noch größere Fisch heißt United Wine Traders und die kaufen 1962, also gut 60 Jahre später, unsere W&A Gilbey und damit auch die Nokandu-Brennerei auf. Und das ist jetzt ganz interessant, weil die United Wine Traders Limited ist auch natürlich schon wieder ein Zusammenschluss von vielen großen, erfolgreichen Wein- und Spirituosenhändlern, nur eben jetzt noch größer in Form eines Konzerns. Und ein Bestandteil von diesen United Wine Traders ist Giustorini und Brooks. Und Giustorini und Brooks könnte eigentlich im Prinzip einfach copy-paste die Story, die ich gerade erzählt habe, von W&A Gilbey. Also das sind oder waren alte Weinhändler, die mit ihrem Weinhandel sehr, sehr erfolgreich waren und irgendwann in das Spirituosengeschäft umgestiegen sind und dann Blend und so weiter und so fort. Die Story kennen wir ja mittlerweile zu Genüge. Was Giustorini und Brooks den W&A Gilbey allerdings voraus haben, wenn man so will, ist, dass sie deutlich, deutlich älter sind. Die wurden nämlich schon 1749 gegründet. Und in wenigen Jahren sind die zu ihrer Zeit schon so berühmt und so groß und gut gewesen in ihrem Handel mit guten, erlesenen Weinen, dass sie 12, 13 Jahre später, 1761, bei der Krönung von King George den Wein geliefert haben. Und seitdem, also seit 1761, haben Giustorini und Brooks das Royal Barrant, also sind Hoflieferant für die britische Krone. Aber eben für Wein. Und jetzt kommt das, was ich in meiner Anmoderation am Anfang schon erwähnt habe, dieses Royal Barrant über Bande. Wenn ihr mal auf euren Nokandus oben auf das Label drauf guckt, da ist ein Royal Barrant drauf. Aber dieses Royal Barrant hat eigentlich überhaupt nichts mit dem Whisky zu tun, sondern das ist über Giustorini und Brooks, die damals vor 250 Jahren dieses Royal Barrant für ihren Weinhandel bekommen haben und die dann 1962 eben die Firma gekauft haben, der damals Nokandu zugehört hat. Also das ist schon ganz schön viel Überbande für meinen Geschmack, aber naja, vielleicht will man damit aber auch einfach nur die Wichtigkeit des Nokandu für Giustorini und Brooks herausstellen, denn Giustorini und Brooks hat natürlich irgendwann mal dann einen Blend auf den Markt gebracht, wie gesagt, so wie wir das kennen von diesen Firmen, die aus dem Weinhandel kommen und dann irgendwann Blending und Spirituosengeschäft und so weiter. Und genau das hat eben Giustorini und Brooks gemacht und hat, das ist relativ einfach, aus Giustorini und Brooks wurde der J&B Rare Blend. Und dieser J&B Rare Blend, den kennt man bei uns vielleicht jetzt nicht so unbedingt, aber der ist bis heute einer der meistverkauften Whiskys der Welt und findet vor allem in den USA reißenden Absatz. Also die lieben den total. Der Nokandu hingegen, das ist ganz interessant, der ist vor allem bei den Franzosen besonders beliebt. Ihr seht also, der Nokandu fliegt bei dem einen oder anderen wahrscheinlich so ein bisschen unter dem Radar. Aber ihr solltet dem absolut mal eine Chance geben. Das ist wirklich eine super spannende Brennerei mit ganz viel Geschichte und einem richtig guten Whisky. Und es ist auf keinen Fall so, wie das bei der Whiskypedia auf der Seite ganz oben drüber steht: Another of the Railway Distilleries. Wahrscheinlich meinen die das gar nicht so despektierlich, aber trotzdem, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, ich finde nicht, dass Nokandu einfach noch eine dieser Eisenbahn-Distilleries ist. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt, aber ich möchte euch noch eine Kleinigkeit erzählen, denn mich und meinen Podcast gibt es jetzt auch auf Patreon. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn ihr mich und meinen Podcast finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr das dort tun und ihr bekommt on top auch noch coole Benefits davon. Das heißt, für euch wird der Podcast ein bisschen früher veröffentlicht, dann habt ihr früher Zugriff darauf oder ihr bekommt den passenden Begleitramp zur Folge per Post von mir nach Hause geschickt. Wenn ihr das cool findet und das gerne machen wollt, dann könnt ihr das unter patreon.com/aweefreedramcast machen. Wenn ihr das nicht wollt, ändert sich aber trotzdem nichts für euch, dann bleibt alles beim Alten und wie gehabt. Was nicht ganz so bleibt wie gehabt, sind die nächsten ein oder zwei Folgen. Da werde ich ein kleines Special für euch bereit haben, denn ich habe es geschafft, bei einer oder vielleicht sogar bei zwei Brennereien ein Interview zu kriegen. Das heißt, da werde ich zusammen mit den Brennereiinhabern ihre Geschichte und ihre Geschichten ergründen sozusagen und ihr könnt die dann nachhören. Das nur aber schon mal als Vorwarnung. Natürlich sind diese beiden Folgen, ich hoffe, es werden zwei Folgen, wenn nicht, ist es dann einfach nur die nächste Folge, aber die sind dann auf jeden Fall auf Englisch. Nicht, dass ihr euch wundert. Sonst sind wir ja immer auf Deutsch. Die beiden Folgen, die werden dann natürlich zum größten Teil auf Englisch sein. Also, ich freue mich schon riesig auf die kommenden Folgen. Klickt also auch dann wieder rein. Bis dahin sage ich Tschüss, Ciao und Slangeva.